Der Harald hat uns in der Einleitung gelesen und aufgezeigt, wie Gott den Sünder sucht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man versteht, wie Gott denkt. Und zwar in 2. Mose 34, Vers 6 ist eine der wichtigsten Bibelstellen im ganzen Alten Testament. Da offenbart sich der lebendige Gott und er sagt für sich: Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Die Bibel sagt uns hier, dass Gott von großer Gnade, von großer Treue ist und dass er barmherzig ist, dass er langsam zum Zorn ist. Und wenn man dann sieht, was in den Leben der Menschen passiert, dann merkt man plötzlich, wie die Menschen letztendlich fragen. Auch meine Kollegen, meine ungläubigen Arbeitskollegen haben mich dann gefragt, warum lässt Gott das zu? Und ich denke, es gibt ein Problem, das steht in Jesaja 59 im ersten Vers, dort heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Es gibt im Leben des Menschen eigentlich nur ein einziges gravierendes Problem und das ist die Sünde. Die äußert sich in 100.000 Spielarten und in 100.000 verschiedenen, ich sag's einmal, Möglichkeiten, aber sie ist eigentlich das Einzige, was die Hilfe Gottes blockieren kann. Wir müssen uns das immer vergegenwärtigen. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und Gott will dem Menschen letztendlich, er will ihn retten, er will ihm helfen, er will ihn zurechtbringen. Aber es geht nicht wegen der Sünde. Da beginnt das Drama. In Jesaja 40 heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Und wiederum geht hier der Jesaja hin und sagt letztendlich, dass Gott bereit ist, sein Volk zu trösten. Aber wiederum sagt er, es ist eigentlich der Frondienst beendet, die Knechtschaft auch der Gläubiger ist vorbei. Sie müssten eigentlich fröhlich und ohne Bindungen in wirklicher Gnade leben, weil er sagt hier, also der Frondienst, das war die Zwangsarbeit und auch die Schuld ist abgetragen durch das Zweifache. Das heißt durch das vergossene Blut Jesu Christi und durch das Kreuz. Wir haben eine vollkommene Erlösung, wir haben die Reinigung von Sünde, wir haben die Befreiung von der Macht der Sünde durch das Kreuz. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Es ist alles in Ordnung. Und trotzdem gibt es das Drama, das sich bei uns abspielt, dass eben Menschen kaputt geht, dass Gott manchmal mit uns nicht zum Ziele kommen kann. Und ich möchte uns dazu heute Morgen aus dem 3. Mose, und zwar aus dem Kapitel 13 und 14, nochmals aufzeigen, was Gott geplant hat, wegen diesem Problem der Sünde. Und wie der Weg vollkommen frei gemacht werden kann, dass Gott mit seiner Hilfe eingreifen kann. Ich lese uns nur stückweise. Und zwar in 3. Mose 13 wird etwas beschrieben und die Ausleger sind sich einig, dass es das perfekte Bild für die Sünde ist. Im Alten Testament ist der Aussatz. Der Aussatz stellt in der Schattenbildlichkeit der Bibel das Bild für die Sünde dar. Wenn man jetzt hier sieht, was die Bibel berichtet, was natürlich zuerst für einen Juden, wenn das zur Zeit des Alten Testamentes ihn befallen hat, ein Drama war. Aber es ist auch geistlich ein Drama, wenn uns das im Geistlichen befällt. Und zwar, er sagt hier, wenn dieser Aussatz sich zeigt in Vers 3 am Ende, so soll er denjenigen für unrein erklären. Dann beschreibt er eine zweite Wirkung der Sünde. Die Sünde hat also zuerst einmal die Wirkung der Unreinheit. Und die hat in sich selber als Element Dreck, Schmutz, Elend. Und wenn der Mensch noch so mit seiner Erziehung das übertüncht, dahinter ist Dreck. Und das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus kommen musste, um mit seinem kostbaren und teuren Blut zu reinigen, weil hier wirklicher Schmutz ist. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch im Berufsleben, wenn ich die edelsten Menschen traf, wo ich sagen musste, die sind edler gesinnt, teilweise wie wir Gläubigen. Wenn man hinter der Kulisse gekratzt hat, dann kam immer selbe zum Vorschein. Dreck. Er war da. Nur verdeckt durch gute Erziehung, durch gute Manieren, durch ein hohes intellektuelles Niveau. Aber es war unabhängig davon das Gleiche, wie wenn jemand in offener Sünde lebt. Es war da. Und die Bibel sagt jetzt, die Sünde hat ein Element. Und das steht in Vers 7. Dieser Aussatz, der ja das Bild darstellt, da heißt es, wenn er weiter um sich greift. Die Sünde ist ein Sauerteig. Das ist auch der Grund für Gemeindezucht in der Gemeinde. Man tut das ja nicht, weil man jemand Böses tun wollte, sondern um zu schützen. Gemeindezucht hat immer der Gedanke des Schutzes für den Rest der Gemeinde. Um ihnen zu helfen, dass die Sünde nicht ansteckt. Das ist auch der Grund, warum Gott so hart mit Sünde ins Gericht geht, auch in der Gemeinde der Heiligen. Dann in Vers 10. Also ich möchte einfach betonen, diesen Aussatz hat jeder Mensch per Geburt. Wir sind Erben Adams, das haben wir geerbt. Das ist das, was die Erbsünde meint. In unseren Genen steckt das drinne. Und jeder Mensch ist nicht ein Sünder, weil er Böses tut, sondern er ist ein Sünder von seinem Zustand. Er ist vor Gott verloren. Und er würde, wie er ist, in die Hölle fahren, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Aber hier ist eine weitere Beschreibung der Sünde. Und zwar, er sagt, sie greift um sich und in Vers 10 heißt es zeigt sich rohes Fleisch. Und je nach Sünderart kann es passieren, dass die Sünde in ihrer rohsten Form auftritt. Bösartig und brutal, das sehen wir, wenn Kriege geschehen, wenn der Mensch in der Anarchie, in der Gesetzlosigkeit landet, was ja heute in der Endzeit immer mehr passiert. Aber wir müssen uns bewusst sein, sie ist in sich schmutzig, sie hat in sich wie ein Sauerteig einen ausbreitenden Effekt und sie führt letztendlich zu rohem Fleisch. Das heißt, sie führt zu wirklicher, ich sag bösartigster Sünde. Und dann erklärt auch die Bibel in dem Kapitel 13, dass es dann zur Bösartigkeit kommt. Und in Vers 45 wird dann die Wirkung beschrieben. Und das ist die Wirkung des unbekehrten Sünders. Das ist eine Wirkung, die ein unbekehrter Mensch an sich hat. Es heißt, der Aussätzige, das heißt der Sünder, der Nichtbekehrte, das Nicht-Gotteskind, der Aussätzige, an dem die Plage ist, nämlich die Plage der Sünde, soll in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Das heißt, hier sieht man den trennenden Effekt der Sünde. Die Sünde trennt vor allem von Gott. Aber sie trennt auch die Menschen untereinander. Hader, Neid, Streit, Ehebruch, Scheidung, Mord, Totschlag, der ganze Sündekatalog letztendlich kommt von dem her. Und die Bibel sagt, ein Mensch ist, wenn er Sünder ist er unrein. Und zwar, sie sagt, er ist völlig unrein, völlig getrennt von der Wohnung, vom Lager, vom Reich Gottes. Er hat keinerlei Erbteil, er ist erledigt. Er ist ein wirklich, ich sage mal, elendes Geschöpf und hat keine Zukunft. Und jetzt geht Gott hin und jetzt kommt etwas. Und das ist für mich eines der erschütterndsten Dokumente der Inspiration der Heiligen Schrift. Es ist für mich das tiefste Schattenbild, das im ganzen Alten Testament gibt, wo Gott die Sünde und die Reinigung von Sünde und das Opfer Jesu beschreibt. Man sieht hier, was Gott jetzt getan hat. Ich bin mir vollkommen sicher, in unserer Mitte, das ist immer so, ist ein Großteil gläubig, aber es hat auch immer Menschen in unserer Mitte, die nicht gläubig sind, die diesen Aussatz noch an sich haben. Und wir werden jetzt zwei Dinge sehen. A, wie man von diesem Aussatz völlig geheilt wird. B, was die Gläubigen, die vom Aussatz gereinigt wurden und hier in dieser bösen Welt leben müssen, die dauernd die Berührungspunkte haben, was sie tun müssen, dass die Hilfe und der Trost Gottes trotzdem da ist, dass sie mit dieser Sünde auch fertig werden, die ja im alten Adam noch da ist. Und zwar, ich lese uns Auszüge aus 3. Mose 14. Es heißt hier in Vers 2, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind. Und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz und dem Karmesin und dem Isop und samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. So ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen. Doch soll er 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tag soll er alle seine Haare abschneiden, auf dem Haupt, am Bart und an den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. So ist er rein. Und am 8. Tag soll er 2 makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und 3 Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Locköl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor den Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und er soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen, samt dem Locköl, und soll es als Webopfer vor dem Herrn hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Danach soll der Priester von dem Locköl nehmen und es in seine linke Hand gießen. Und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl 7-mal vor dem Herrn springen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öles aber in seiner Hand soll er auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll, und für ihn Sühnung erwirken vor dem Herrn. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinigkeit zu Reinigenden Sühne erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Soweit. Hochinteressante Erweisung, alttestamentlich. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was das neutestamentlich bedeutet. In diesen Anweisungen, da hat der Geist Gottes bei der Inspiration der Heiligen Schrift, hat er etwas Phänomenales getan. Und zwar, Gott hat durch seinen Geist praktisch die ganze Heilswahrheit der Bibel in schillernden Bildern schattenbildlich niedergelegt. Dass wir auch wie im Bilderbuch das Alte Testament und die Erlösung verstehen können. Und wenn wir uns das jetzt einmal Schritt für Schritt in aller Ruhe ansehen, dann sehen wir zuerst in Vers 2, der gereinigt werden soll, also der Mensch, der letztendlich von der Sünde befreit werden soll, er soll zum Priester gebracht werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Nur Heil in Jesus Christus. Und das ist auch in der Endzeit die entscheidende Botschaft. Es gibt nur eine einzige Person im ganzen Universum, der uns von der Sünde erlösen und reinigen kann, und das ist der Herr Jesus. Und er sagt hier, du musst den Sünder zu Jesus bringen. Und das ist der Kampf, wo sicher die Gemeinde in der Endzeit, je weiter das alles, sagen wir, antichristlich und pluralistisch wird, kämpfen wird. Es gibt nur einen Weg in den Himmel, und das ist der Herr Jesus. Und jetzt muss man festhalten, was ja niemand zu wagen sagt. Jede andere Religion führt in die Hölle. Auch die christliche Religion führt in die Hölle. Nur die Beziehung zum Herr Jesus führt in den Himmel. Religion ist absolut untauglich. Sondern es geht nur darum, dass man den Herr Jesus findet, dass man zum Priester kommt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Mensch hier die Chance gesehen hat, rein zu werden, und der Aussatzer hatte die Hoffnung, das nennt man Erweckung, und wie der aufgeregt wurde, wenn er zum Priester kam. Jetzt wusste er, wenn der Priester handelt und das alles funktioniert, dann bin ich gerettet, dann komme ich raus aus diesem Teufelskreis. Und er war ja ein, ich sage mal, das kann man überhaupt nicht beschreiben, er war dem lebendigen Tod, er ist verfolgt bei lebendigem Leib, war er ausgeliefert. Und wenn man sich das anguckt, dann heißt es hier, der Priester soll dafür vor das Lager hinausgehen. Jetzt wissen wir aus dem Hebräer, und zwar aus dem 13. Kapitel ab Vers 12, dass der Herr Jesus vor das Lager ging. Und das Gehe vor das Lager war Golgatha. Das war der Hügel vor dem Lager, die Hinrichtungsstätte, die Stätte der Schmach, die Stätte, wo die Verbrecher gekreuzigt wurden. Um uns von diesem Aussatz zu reinigen, musste der Herr Jesus, so wie hier der Priester vor das Lager hinausging, musste der Herr Jesus nach Golgatha. Er musste diesen schrecklichen Tod sterben, dass die ganze Sünde gestraft wurde und dass er sein Blut unter schrecklicher Qualen vergoss. Wir haben hier also zwei Tatsachen. Einmal, der Priester ist da, auch heute. Und der Priester war vorm Lager, er war auf Golgatha, das heißt, das Opfer ist da. Und jetzt wird etwas ganz Seltsames erklärt. Und zwar, das ist jetzt etwas sehr Wichtiges in Vers 4. Es heißt, man soll zwei lebendige Vögel bringen, die rein sind. Zwei lebendige Vögel. Wir haben hier eines der tiefsten Schattenbilder. Wir haben hier die Natur Jesu Christi. Wir werden das nachher gleich sehen. Wir haben hier die Person, die gleichzeitig Gott ist und gleichzeitig Mensch. Wir haben zwei Naturen. Zwei lebendige Vögel. Und beides ist vollständig rein. Das heißt, der Herr Jesus hat sich in seiner Erdezeit, als er hier als Mensch war, nie von der Sünde befleckt. Er war ohne Sünde von Anfang bis zum Ende. Vollständig sündlos. Er war Gott aus Gott geboren, der hier aber wirklich die Menschennatur angezogen hat, ohne Sünde. Und man sieht es hier, die zwei Vögel symbolisieren die zwei Naturen. Jetzt könnte man sagen, das ist an Haaren herbeigezogen. Aber jetzt wartet mal, was weiter im Text passiert. Dann werdet ihr sehen, es spiegelt genau Golgatha wieder und spiegelt genau das Opfer wieder. Und zwar, hier wird dann erklärt, den einen Vogel schächtet er über einem irdenen Gefäß, über lebendigem Wasser. Hier haben wir das irdene Gefäß, die Fleischwerdung Jesu als Bild. Man muss natürlich etwas erklären. Oft ist in den Schattenbildern so, dass die ganze Erlösung in Einzelteile zerlegt wird, dass wir sie verstehen können. Und hier ist ein irdenes Gefäß. Der eine Vogel stirbt über dem irdenen Gefäß. So stirbt der Herr Jesus mit seiner menschlichen Natur. Er ist wirklich gestorben. Nicht wegen seiner Sünde, sondern wegen der Sünde der Menschheit. Er starb wirklich und ging ins Totenreich. Der ist dann auch leiblich, körperlich auferstanden. Nicht wie Zeuge Jehovas sagt, geistlich. Es war alles wirklich. Es war Realität. Und hier wird der eine Vogel geschächtet. Das heißt, der Herr Jesus in seiner Menschennatur wird geschlachtet, geschächtet am Kreuz vor Golgatha, überm irdenen Gefäß, in seinem irdenen Körper, über lebendigem Wasser. Und die Bibel lehrt, dass der Herr Jesus sich praktisch im Heiligen Geist geopfert hat. Steht im Hebräer 9, Vers 14. Dass er sich im Heiligen Geist am Kreuz vor Golgatha geopfert hat. Hier haben wir die Opferung Jesu am Kreuz im Heiligen Geist in einer völligen Reinheit. Und hier haben wir praktisch das Schächten. Schächte war ja ein Ausfließen des Blutes, ein Vergießen des Blutes. Nicht abrupt, sondern so wie es am Kreuz geschah, qualvoll und langsam und schrecklich. Aber jetzt kommt das Zweite, die zweite Natur Jesu. Jetzt kommt der zweite Vogel, Vers 6. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und dem Ysop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und jetzt sieht man hier ein ungeheures Bild. Das Blut Jesu Christi nimmt der lebendige Vogel und trägt es weg. Und ihr kennt alle, die Stelle möchte ich uns unbedingt lesen, Hebräer 9, Vers 11, was der Herr Jesus getan hat. Nachdem er das Opfer am Kreuz vor Golgatha gebracht hat, heißt es in Hebräer 9, Vers 11, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüte, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und hier haben wir das Zweite. Das heißt, das Blut blieb nicht auf der Erde, sondern das Blut wurde vom Herr Jesus mit seiner göttlichen Natur ins himmlische Heiligtum getragen. Weil wir wissen ja alle, dass der wahre Tempel und die wahre Stiftshütte im Himmel ist. Und dass das nur Modell war, was Mose hatte. Im Himmel ist das Echte. Und dorthin ging der echte hohe Priester, der Herr Jesus, dieser wahre Priester, der vor Aussatz rettet, und trug sein Blut in dieses Heiligtum. Wir wissen, wohin er es trug. Auf den Sühnedeckel, im Allerheiligsten, nachdem der Vorhang zerrissen war und der Weg frei. Und da heißt es, er taucht den lebendigen Vogel in das Blut, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und jetzt kommt etwas, jetzt bespringt er, und zwar, der eine Vogel starb, die Menschennatur Jesus führte zum Tod, aber der Herr ist auferstanden und lebt, und der lebendige Vogel ist da, die zweite Natur, und jetzt wird mit diesem Element, der Lebendige, mit dem wird Blut gesprengt auf die Menschen, und das ist die große Wahrheit. Also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich lese uns dazu Römer 3, 25. Das ist die berühmte Stelle, als Paulus das Opfer erklärt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, wörtlich heißt durch den Glauben an sein Blut. Wir haben eingesetzt, dass wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das heißt, jetzt steht im totalen Zentrum des Auferstandenen, das vergossene Blut am Kreuz von Golgatha. Und wir haben hier letztendlich das Mittel, um den Aussätzigen zu reinigen. Und jetzt sagt die Bibel, besprenget den Ausreiniger mit diesem Blut und er wird rein werden. Und jetzt siehst du plötzlich, wie hier der Herr Jesus in seiner göttlichen Natur als der Auferstandene bereit ist, das Blut auf mich und dich zu sprengen. Auf dich vielleicht das erste Mal, dass du gerettet wirst, dass du ein Gotteskind wirst. Auf uns Gläubige, auf dass wir frei sind, Gott zu dienen. Es heißt nicht umsonst, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, wenn ein Gläubiger im Lichte wandelt, nicht in offener Sünde lebt, dann reinigt das Blut Jesu Christi ihn, ohne dass er es merkt, ununterbrochen. Ich bin dankbar, dass wir nicht wissen im Bewusstsein, wie oft wir allein in diesem Erdeleben sündigen, was Sündhaftes an uns ist, was man gar nicht merkt, was noch aus der alten Natur kommt, auch bei Gläubigen. Ich bin dankbar, dass wir es nicht wissen, dass das Blut es reinigt. Ich habe vor kurzem jemand erklärt, im Himmel ist es genauso wie heute in der Elektronik. Da wird alles aufgezeichnet. Du kannst nichts mehr vertuschen. Ist alles da. Das ist gut so. Im Himmel wird alles aufgezeichnet. Und ich bin so unendlich dankbar, dass auch bei Gläubigen alles, was Herr Jesus bekannt wurde, alles, wo er herangezogen wurde als Erlöser, dass es durch Jesu Blut vollständig gelöscht wird und auch beim Preisgericht Jesu Christi nicht mehr erscheinen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wäre es peinlich, wenn das alles auf den Tisch kommen würde. Mir wäre es selbst im Himmel peinlich. Wisst ihr, die kleine böse Gedanke, ich rede jetzt gar nicht vor offener Sünde, ich erwarte, dass ein wahrer Gläubiger nicht in Sünde lebt, aber wisst ihr, die kleine Nickeligkeit der Gläubigen, die kleine Bösartigkeit, die kleine Stichelei, das unmöglich sein. Ich empfinde bei mir, je älter ich werde, dass ich unmöglich bin. Das ist einfach, wahrscheinlich kommt es durch verstärkte Erkenntnis, wenn man einfach merkt, das geht tiefer durch den Heiligen Geist. Aber hier sagt die Bibel, er ist bereit, das Blut zu sprengen. Der lebendige Vogel wird in das Blut des Toten getaucht und der Lebendige besprengt dann praktisch den Sünder, der Aussätzige, mit diesem Blut. Und jetzt passiert etwas, jetzt wird ein Prozess angestoßen, jetzt wird der Wiedergeburt in allen Schritten praktisch beschrieben. Oder bei einem Gläubigen, wenn das geschieht, die erneute Reinigung, dass er wieder mit Gott in Ordnung ist. Das ist der gleiche Akt, nur dass er Wiedergeburt einmalig und unwiederholbar ist. Das ist der Unterschied. Aber auch der Gläubige muss gereinigt werden. Jetzt heißt es hier, und so soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen. Das ist das einzige Mittel, es gibt kein anderes. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Hier haben wir ein Bild auf die Auferstehung. Der Vogel fliegt in den Himmel, ins freie Feld, mit dem Blut, Hebräer 9,11, und geht ins himmlische Heiligtum. Und jetzt bleibt der zu Reinigende da, er ist jetzt besprengt mit Blut. Und jetzt heißt es, der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden, so ist er rein. Und ich denke hier mal ein ganz großes Bild. In der Offenbarung 7, Vers 14 werden die Gläubigen beschrieben. Und wenn man heute sagen müsste, was ist ein Gläubiger? Dann wird es hier mit einem Satz so deutlich gemacht, dass überhaupt kein Zweifel mehr da ist. Ihr könnt euch erinnern, was der Aussätzige für Kleider hatte. Er musste seine Kleider zerreißen. Und die Kleider waren schmutzig und es waren Lumpen. Und jetzt heißt es hier in Offenbarung 7, Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Und hier haben wir etwas vom Herrlichsten, was überhaupt passiert. Ich werde innerlich mit meinem Kleid gereinigt. Ich bekomme das Kleid der Gerechtigkeit und bin schneeweiß vor Gott. Ich bin in Ordnung mit Gott. Und in dem Moment, wie ich die Wiedergeburt erlebe, oder ich sage es mal so, in dem Moment, wie dieser Akt, den wir jetzt in Einzelschritten sehen, passiert, kann ich in derselben Sekunde sterben und werde im Himmel die Augen aufmachen, weil ich in Ordnung bin mit Gott durch Jesu Blut. Es passiert im Bruchteil einer Sekunde. Jetzt heißt der Reinigende soll seine Kleider waschen. Meine Kleider sind gewaschen in dem Moment, wenn der Herr Jesus mich annimmt, in dem Moment, wie er mich abwäscht durch sein Blut. Was aber jetzt ganz wichtig ist, und alle seine Haare abschneiden. Und das ist das alte Lied. Und zwar, es geht zum lebendigen Glauben, zur wirklichen Wiedergeburt und auch später, wenn man gerettet ist, zum wirklichen Dienst Jesu nur, indem man hier jede eigene Ehre niederlegt. Und die Haare sind die Ehre. Wenn die Haare geschnitten wurden, selbst der Bart, dann war es eine Schande und dann musste man zu Hause bleiben. Siehe die Boten Davids. Also die Haare steht für, ich sag's mal, für die Ehre, für die Pracht, für das Aussehen. Und hier wurde es abgeschnitten. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Mensch wirklich gerettet wird, dann wird er dir nicht mehr wunderbare Geschichte erzählen, wie herrlich er sich bekehrt hat und wie er Gott gesucht hat und das ganze Lied, das man ja kennt, sondern er wird hingehen und wird sich die Haare abscheren, selbst die Augenbrauen, er wird die Haare völlig abscheren. Er wird nicht mehr zulassen, dass die geringste Ehre auf jemand anders fällt als auf seinen Erlöser, auf den Herr Jesus. Drum werden dir die Haare geschnitten. Nur er allein. So wie es in Offenbarung 5 steht, Anbetung, wo er angebetet wird als das Lamm, das geschlachtet wurde und mit seinem Blut uns für Gott erkauft hat. Da siehst du die ganze Herrlichkeit. Und dann fängt der Mensch an, Gott wirklich die Ehre zu geben. So wie der besessene Gadarener, als er frei wurde, als die Dämonen gewichen sind, wie er dann hinging, zu Füßen Jesus saß und nicht mehr gehen wollte. Das ist der Zustand eines wahren Gläubigen. Er sitzt zu Füßen Jesu und will nicht mehr gehen. Er ist fasziniert von diesem Erlöser. Er schneidet die Haare, das heißt, er will keinerlei Aufmerksamkeit mehr für sich. Er will nur noch Aufmerksamkeit für seinen Erlöser, für Jesus und sein Blut. Und das Nächste, das heißt, er soll sich im Wasser baden. Wir haben es heute Morgen beim Brotbrechen ja gelesen, das Bad der Wiedergeburt. Dann werde ich in den Heiligen Geist hineingetaucht, so wie wir es in der Taufe symbolisieren. Dann wirst du in den Geist hineingetauft und in der Sekunde bist du ein Glied des Leibes Christi. Die Bibel sagt, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das passiert in der Sekunde der Wiedergeburt. Wirst du hineingetauft, hineingefügt. Und jetzt bist du gewaschen, gereinigt. Und prophetisch sagt der Jesus später mal zu seinen Jüngern, vor allem zum Petrus, wer gebadet hat, den braucht man nicht mehr neu baden. Wer wiedergeboren ist, den braucht man nicht mehr neu baden. Er sagt, aber die Füße musst du waschen. Das heißt, das, was mit der Welt in Berührung kommt, die Tangente zu der Welt, die Berührungspunkte, wo du von der Gottlosigkeit und von diesem Zeitgeist, wo du beschmutzt wirst, wiederum Reinigung, dass ich Gott befreit dienen kann. Aber das Bad der Wiedergeburt passiert einmal, ist unwiederholbar. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann heißt es, so ist er rein. In der Sekunde, wie das passiert, ist er rein. Das ist etwas Herrliches. Und das Nächste, was er dann sagt, danach darf er in das Lager gehen. Er ist nicht mehr außerhalb vom Lager, sondern jetzt ist er innerhalb des Lagers. Jetzt gehört der Mensch, der hier gereinigt wurde, zum Lager, jetzt gehört er zum Reich Gottes. Jetzt darf er reinkommen. Jetzt gehört er zu den Heiligen. Jetzt ist er Glied des Leibes Jesu Christi. In einem Geist zu einem Leib getauft. Aber das nächste, was hier der Text sagt, er soll aber trotzdem 7 Tage, 7, die Zahl Gottes, außerhalb seines Zeltes bleiben. Zelt ist die Wohnung. Die Bibel benutzt das Wort Zelten sehr oft für Wohnen. Die Bibel sagt aber, als heißt, dass der Jesus unter uns wohnte, er zeltete unter uns, damit will sie die Stiftshütte andeuten. Aber hier ist etwas, er sagt praktisch, du darfst, wenn du gerettet bist, als Gotteskind, darfst du in das Lager. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes, du bist Glied am Leibe Jesu, du bist Gotteskind. Du hast den Heiligen Geist empfangen, du bist jetzt hier das erste Mal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe es lange nicht begriffen. Ich habe mich immer gewundert, warum die frisch Bekehrten so, ich sage mal, losmarschieren. Weil in der Sekunde, wie der Heilige Geist kommt, werden sie vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn die Wiedergeburt echt ist. Bei vielen passiert nichts, wenn es gar nicht echt ist. Und dann marschieren sie los. Sie müssen natürlich später wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist ein dauernder, ich sage mal, dauernder Kreislauf, sich im Herrn zu öffnen und die Fülle des Geistes anzunehmen. Die Fülle ist da. Ich blockiere sie lediglich mit meiner Sünde oder mit meiner Starrköpfigkeit. Aber in dem Moment ist ein Gläubiger wirklich, ich sage es mal, mit Gott in Ordnung. Und jetzt beschreibt er hier etwas Herrliches. Du gehörst zum Lager. Aber du sollst nicht in deinem Zelt bleiben. Du sollst als Gläubiger nicht in das Alte zurückfallen. Du sollst nicht in dein Zelt, in dein Fleisch zurückkehren. Wenn du im Lager bist, dann sollst du geistlich wandeln. Wenn wir im Geiste wandeln, was passiert dann? Galater 5,16. Dann werde ich die Früchte und die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und darum fordert Paulus immer wieder auf, im Geist zu wandeln, sich jetzt im Heiligen Geist zu bewegen. Und das kann man lernen, das ist kein Problem. Und dann plötzlich wird auch die Frucht des Geistes langsam hervorsprießen. Die Gabe, die Gott mir gegeben hat, wird wirksam werden. Und plötzlich werde ich ein funktionierendes Glied am Leibe Jesu Christi. Dann in der Ewigkeit, wenn das Zelt abgelegt wird, dann ist es kein Problem. Aber als nächstes kommt eine ganz, ganz entscheidende Tatsache. Und zwar der Vers 10. Am 8. Tag soll er 2 makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und 3/10 Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Lock Öl. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er zeigt hier die 3/10 Feinmehl. Geist, Seele, Leib. Und er zeigt hier, wie Gott jetzt, nachdem die Wiedergeburt passiert ist, ein vollkommenes Opfer, und zwar er nimmt 2 makellose Lämmer und ein makelloses weibliches Lamm. Also 3 Lämmer insgesamt für Geist, Seele, Leib und schächtet sie. Zusammen mit Öl. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist im Alten Testament. Das heißt, hier kommt jetzt plötzlich ein ganz anderer Aspekt. Und bis zu diesem Punkt waren wir bei der Wiedergeburt. Bis zu diesem Punkt waren wir bei der Bekehrung, wenn ein Mensch wirklich durchbricht zum Heil. Aber jetzt kommen plötzlich die Folgen einer Erlösung. Wenn ein Mensch wiedergeboren wurde, was das vollkommene Opfer Jesu Christi durch den Heiligen Geist bewirken will, bei mir und bei dir. Und zwar es heißt jetzt am 8. Tag, 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Ein Kind wurde am 8. Tag beschnitten. In der Arche, als Gott die Menschheit rettete, waren 8 Leute. Noah, Sem, Ham, Japhet und die 4 Frauen. 8 ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Als Johannes der Täufer, sein Vater, in den Dienst ging, um den Messias auch anzukündigen, dann war es die Klasse Abia. Wenn man im Alten Testament nachsieht, sieht man, Abia ist die 8. Klasse. 8 ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Und hier am 8. Tag, wenn mein Leben vollständig erneuert wird, wisst ihr, und ich bin jetzt über 30 Jahre gläubig, aber ich habe das auch erlebt, wie in meinem Leben, trotz einer glasklaren Wiedergeburt, trotz einer Hingabe, plötzlich das Alte kam. Durch Enttäuschungen. Durch, ich sag's einmal, falsche Ehrekäsigkeit, die ja der Mensch hat, durch falschen Stolz, durch alles Mögliche, kam das Alte zurück. Und am Schluss war ich der elendste aller Menschen. Ich hatte von der Welt nichts und vom Reich Gottes nichts. Auf beide Ebenen war ich nicht befriedigt. bis ich dann wieder Buße tat und wieder voll zum Blut des Lammes kam, mich reinigen ließ, mein Herz dem Herrn geöffnet habe, dass er mich wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen konnte und dass ich vorwärts gehen konnte. Und das haben wir hier. Acht. Neuschöpfung. Ein Gläubiger soll ein Wesen der Neuschöpfung sein, durch und durch. Und durch den Heiligen Geist, durch das Logöl, soll Geist, Seele, Leib, alle drei, weil das Opfer für alle drei reicht, für Geist, Seele und Leib, praktisch wirksam werden. Und es heißt dann, und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor den Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und er soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen. Alles, was echt ist im Reiche Gottes, spielt sich am Eingang der Stiftshütte ab. Da Jesus sagt, ich bin die Tür, er ist die Tür zu der Stiftshütte. Das spielt sich alles vor ihm ab. Paulus sagt, wir wandeln vor Gott in Christus. Das ist es, vor Gott in Christus. Alles vom Herr Jesus. Und jetzt wird erklärt, dass hier das Lamm als Schuldopfer geopfert wird. Und wenn man den 13. Vers liest, dann sieht man etwas Erschütterndes. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester, es ist hochheilig. Der Priester hat alttestamentlich das Recht an der Darbringung erworben. Jetzt haben wir drei Sorten von Opfer genannt. Wir haben das Schuldopfer, das Sündopfer und das Brandopfer. Und diese drei Opfer, die prägen das Leben eines Gläubigen. Das Schuldopfer ist letztendlich das Gekreuzigtsein mit Christus, das Opfer für die Sünde Natur. Das Sündopfer ist der Teil des Opfers Jesu für meine praktischen Sünden. Und drittes Brandopfer ist in der Bibel immer, als Regel ohne Ausnahme, die Hingabe. Ich gebe mich ja nicht selber hin, das wäre katholisch, sondern ich gebe mich ihm hin aufgrund seines Opfers. Und jetzt sagt er hier, Schuldopfer, Sündopfer und Brandopfer geschieht am gleichen Ort, an heiliger Stätte. Golgatha. In Christus. Es passiert an gleicher Stelle. Es ist untrennbar. Die Reinigung von Sünde, das Gekreuzigtsein mit Christus und gleichzeitig die Hingabe an der Herr Jesus. Und er sagt, wenn du ein Brandopfer bringst, dann bist du ja das, was geopfert wird. Weil du gibst dich aufgrund des Opfers her, dann gehört es dem Priester. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Du bist in dem Moment, wenn du von Aussatz gereinigt wirst als Gläubiger, bist du nicht mehr dein Eigentum. Du kannst nicht mehr tun, was du willst. Sondern du bist ein Eigentum Jesu Christi. Du hast einen Herr. Du gehörst zum Leib, der ein Haupt hat. Ich würde meine Finger etwas erzählen, wenn die was machen würden, was mein Hirn nicht sagt. Da gehe ich zum Doktor und sage, ich bin krank. Und genauso ist es. Er ist das Haupt der Gemeinde und er steuert die Gemeinde. Wenn ihr das sehen wollt, Epheser 4, 11 bis 16. Fantastisch, wie er das beschreibt. Wie Gott durch die Gabe, Gott durch die Wirkung des Heiligen Geistes, aber auch durch, ich sage mal, Handreichung der einzelnen Gläubiger, einen lebendigen Organismus aufbaut, einen Leib, der funktioniert, der von ihm gesteuert wird. Das haben wir hier. Das haben wir hier in perfekter Weise. Und zwar wiederum für Geist, Seele und Leib. Er hat hier das perfekte Sündopfer, das perfekte Schuldopfer gebracht und wir können jetzt das Brandopfer nachvollziehen. Sei große Hingabe können wir nachvollziehen mit unserem kleinen, ich sag's einmal, mickrige Leben. Römer 12 sagt, begebt euer Leben, euren Leib als Ganzopfer, dass wir uns im Herrn auf den Altar legen. Und jetzt kommen wir zur ganz entscheidenden Phase. Jetzt könnte man sagen, alles wunderbar, ich bin wieder geboren, ich bin ein Gottes Kind. Der Herr mit seinen zwei Naturen, man sähe die zwei Vögel, hat mich mit seinem Blut besprengt. Ich bin wiedergeboren, ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft, ich bin in Ordnung mit Gott, dauernd gereinigt durch Jesu Blut, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich diene dem Lamm, ich bin in der Hingabe, aber er geht weiter. Er sagt, Vers 14, und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand, und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Jetzt haben wir hier plötzlich etwas. Er zeigt, es gibt drei Bereiche, wo dauernde Reinigung durch Jesu Blut notwendig ist. Und zwar einmal Das Ohr, das steht für die Sinne. Das heißt, ich bin dauernd gefährdet durch die Sinne. Einmal sagt David, ich will keine Sache Belials, also nichts Böses, vor meine Augen stellen. Und das ist ein Schlagwort wie kein zweites heute, wo, ich sag's einmal, die Medien, Fernseher, Internet, Handys, alles nur noch visuell die Menschen verseucht. Und er sagt hier, das Blut muss reinigen. Vielleicht gibt's jemanden in unserer Mitte, der sich hier hat vielleicht gehen lassen, auch als Gläubiger. Da wird es Zeit, dass man stoppt, sich reinigen lässt durch Jesu Blut und ein neuer, klarer Weg geht. Aber er geht nicht nur so weit, dass er sagt, die Sinne, sondern er sagt, die Hand. Das heißt, mein Tun, mein ganz praktisches Tun, alles, was ich tue. Wisst ihr, und da brauche ich immer Menschen nichts erzählen. Die alten Gläubiger haben uns beigebracht, egal was du tust, bist du ruhig, dass dir der Herr Jesus zusehen könnte. Und das nächste sind die Füße. Bist du immer am Platz, wo der Herr Jesus mitgehen könnte, was überhaupt keine Rolle spielt, wenn er jetzt kommen würde in der Sekunde? Bist du am richtigen Platz? Tust du das Richtige? Sind deine Sinne geschützt? Sind sie gereinigt durch Jesu Blut? Und hier sieht man etwas, das vollkommene Opfer ist auch wichtig für die Gläubigen, dass sie hier, wenn es hart auf hart geht und wenn sie hier entgleiten, wenn sie hier ins Elend kommen, dass sie plötzlich stoppen und sagen, halt, beginnet sich Sinne, Handeln und ich sage mal, den Ort, wo es sich aufhaltet, reinigen zu lassen durch Jesu Blut. Jetzt geht es aber weiter. Man könnte jetzt sagen, dann ist ja alles in Ordnung. Aber es ist nicht alles in Ordnung. Sondern es geht weiter. Und zwar, er sagt hier, danach soll der Priester von dem Lock Öl nehmen und es in seine linke Hand gießen. Ist euch übrigens aufgefallen, wie bei dem Schuldopfer steht, bei dem Teil. Das heißt, Gott will nicht nur, dass es gereinigt wird, dann wäre Sündopfer gestanden, sondern da steht Schuldopfer, er will, dass es gebrochen wird durchs Opfer. Das ist das Kreuz von Golgatha, mit Christus gekreuzigt, dass die Sünde der Sinne gebrochen wird, die Sünde des Tuns und die Sünde des Seins, wo ich mich aufhalte. Und jetzt sagt er, wenn das gebrochen ist und gereinigt ist durch Jesu Blut, im Sinne des Schuldopfers, sagt er, dann geht der Priester her und vollzieht einen Akt. Er nimmt seine Hand, und zwar seine linke Hand. Und damit zeigt er an, du kannst nichts tun. Er gießt es in seine linke Hand. Jetzt gießt er Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, in seine linke Hand. Du kannst nichts tun. Das zeigt er an mit der Seite links. Nimmt den Finger, so steht es hier beschrieben, seiner rechten Hand. Und tunkt den Finger der rechten Hand in das Öl, das in der linken Hand ist. Damit zeigt er an, du kannst gar nichts tun, alles muss der Herr tun. Das heißt, das, was jetzt geschieht, muss durch den Heiligen Geist in deinem Herzen geschehen. Nicht durch dein fleischliches Tun, nicht durch deine Beichte, nicht durch deine Seelsorge, nicht durch dein Opfer, sondern das tut der Herr. Kein Rückfall in Katholizismus, kein Rückfall ins Fleisch, sondern der Herr tut es, wenn ich mein Herz öffne. Dann tut er's, dann passiert es. Das heißt, der Herr nimmt jetzt das Öl und sagt, dass er von diesem Öl sprengt und nachher sehen wir, wie er das Öl auf das Blut obendrauf tut, wo das Schuldopfer war. So heißt es Vers 17. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun. Und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes oben auf das Blut des Schuldopfers. Und das ist eine alte Wahrheit der Heiligen Schrift. Wisst ihr, man kann viel über den Heiligen Geist reden, aber eines ist unzweideutig. Der Heilige Geist kommt nur dorthin, wo vorher das Blut war. Das muss uns klar sein. Da gibt es auch keine Tricks, da brauchen wir keine Jüngerschaftskurse zu machen, da brauchen wir keine Alpha-Kurse, da brauchen wir überhaupt keine Gabetests und ähnliches zu machen, sondern der Heilige Geist beginnt in meinem Herzen seine segensreiche Wirksamkeit, dass auch meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, wirksam werden, dass Geistesgabe wirken, dass wirklich ein Zeugnis da ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Es passiert in der Sekunde, wenn das Blut sein Werk getan hat. Und das Öl, der Heilige Geist, kommt immer nur aufs Blut. Und wenn das Blut nicht da war, kann der Heilige Geist keine Wirkung entfalten. Jetzt zeigt er hier, das Öl, der Geist muss auf die Sinne, aufs Ohr. Er muss auf die Hand und er muss auf den Fuß. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, Gott will nicht nur, dass ich mit der Sünde gebrochen habe, sondern er will meine Sinne beherrschen. Er will mein Tun beherrschen durch den Heiligen Geist und er will mein Dasein beherrschen, wo ich mich aufhalte, durch den Heiligen Geist. Und plötzlich beginnt dein Leben sich zu verändern. Ich habe bei mir festgestellt, ich hatte eine Lücke. Also die Bibel sagt ja, es gibt so kleine Füchse, die den Weinberg zerstören. Und ich hab bei mir manchmal überlegt, warum von Zeit zu Zeit hast du deine Wüste, deine Durststrecke, deine Flaute. Ich habe es bei mir immer so erlebt, dass ich mich gehen ließ. Und ich bin lange nicht dahinter gekommen. Und eines Tages plötzlich gab der Herr die Erleuchtung. Und es war so einfach, dass ich erschrocken bin. Plötzlich hat mir der Herr gezeigt, du gibst dem Teufel dauernd praktisch ein Angriffsrecht und eine Einflussmöglichkeit über deine Gedanken. Du sündigst nicht, du gehst nicht aktiv hin und sündigst, aber du tust es mit Gedanken. Du lässt deine Gedanken gehen. Da bin ich erschrocken bis aufs Blut. Und da habe ich begriffen, das Opfer des Lammes ist auch für das geschehen. Das Sündopfer, um mich zu reinigen von dem, das Schuldopfer, um es zu brechen und letztendlich das Brandopfer, auch hier die Wirkung des Heiligen Geistes, um mit Gott einen klaren Weg zu gehen. Und so kann man, steht im 2. Korinther 10, Vers 4, seine Gedanken unter die Zucht des Christus bringen. Und die Bibel sagt, da gibt es bloß einen Weg, Gehorsam. Reinigung durch Jesu Blut. Schlachter hat in der alten Übersetzung von 1951 etwas Wunderbares übersetzt im Sprüche 1. Er sagt, die Sprüche sind geschrieben, damit man Gedankenzucht erlerne. Zucht der Gedanken. Plötzlich werden Einfallstore des Teufels geschlossen und es kommt nichts mehr. Und plötzlich beginnt ein Lied in deinem Herzen, so wie es in Kolosser 3,16 steht. Singt und spielt dem Herrn im Herzen. Plötzlich fängt der Heilige Geist an, das Lied in dir anzustimmen. Plötzlich bist du ein fröhliches Gotteskind. Aber die Bibel geht weiter. Jetzt könnte man sagen, dann ist ja alles in Ordnung. Das, den Rest des Öls aber in seiner Hand soll er auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll, um für ihn Sühnung erwirkend vor dem Herrn. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den, der von seiner Unreinheit zu reinigenden Sühnung erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Er zeigt hier, der Schluss, der Abschnitt, der das dann beendet, ist, dass derjenige das Öl auf das Haupt bekommt. Er ist dann ein Gesalbter. Und im Griechischen ist das Wort Gesalbter Christus. Das heißt, ich bin dann ein wirklicher, Anführungszeichen, Christ, ein wirklicher Gesalbter. Und das ist das, was Gott will. Er will Gesalbte. Menschen, die vom Heiligen Geist gesalbt sind, die durchdrungen sind nach Geist, Seele und Leib und auch die Kraftwirkungen des Geistes weitergeben können, weil sie vorher gereinigt wurden durch Jesu Blut. Wisst ihr, da beginnt eine Gratwanderung. Rechts von dem ist Schwärmerei, links von dem ist der Tod. Wie bei Elia, der Tod im Topf, tote Orthodoxie, Rechtgläubigkeit. Die nützt auch nichts. Sondern wir haben einen Herr, der lebendig ist, der als Haupt die Gemeinde letztendlich, ich sage mal, betreut, der sie anleitet, der mit ihr arbeitet, der sie speist, der alles tut durch den Heiligen Geist. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss dafür sorgen, dass der Kanal frei ist durch Jesu Blut und dass die Wirkung des Heiligen Geistes wirklich geschehen kann. Wenn ihr dann weiterlest, ich habe hier abgebrochen vorher, aber wenn ihr weiterlest und die Texte euch anseht, dann werdet ihr feststellen, es wird wiederholt, auf zwei oder drei Zeugen Mund soll alles bestehen. Das heißt, Gott wiederholt es ausdrücklich. Und als drittes, das ist mir sehr wichtig, sagt er, Sündopfer und Brandopfer in Vers 22 sind jetzt das Normale. Das heißt, ein Gläubiger lebt immer in dem Spannungsfeld von Sündopfer, dass er immer wieder mit Sünde in Berührung kommt und dass er immer wieder Reinigung durch Jesu Blut braucht und Brandopfer, dass er sich immer wieder hingeben muss, immer wieder diese Hingabe vollziehen muss. Und dann plötzlich bricht letztendlich der Segen Gottes auf. Ich möchte uns zum Schluss nochmals in Jesaja hineinnehmen. Jesaja 40. Wir sind ja von Jesaja ausgegangen. Wenn das der Fall ist, dann kann Gott plötzlich meine Gebete erhören. Dann kann Gott plötzlich helfen. Dann kann Gott plötzlich eingreifen. Wenn hier wirklich aller Schutt abgeräumt ist. Jesaja ist einer der wichtigsten Propheten für diese Dinge. Und in Jesaja 40 haben wir ja vorher gesehen, tröstet, tröstet mein Volk. Und er sagt, ich habe ein Zweifaches gegeben für die Sünde. Sie haben zwei Dinge bekommen. Das Kreuz und das Blut, und es reicht vollständig aus. Und der Heilige Geist macht beides lebendig im Herzen der Gläubigen. Aber jetzt geht es weiter. Und ich möchte nochmals etwas betonen. Hier ist wieder eine schattenbildliche Darstellung Jesu. Und zwar, was er in meinem Herzen dann im Endeffekt noch tun will, möchte aber dazu lesen, zuerst Psalm 84, Vers 6, bevor man in der Jesaja geht, wo es heißt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Denn wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. So ist wörtlich. Die alte Übersetzung hat alle lauter Brunnen. Aber etwas ist hier eindeutig. Selbst wenn ein Mensch dann durch das Tal des Elends muss und er geht diesen Weg der Reinigung vor Aussatz, dann wird auch in diesem Elendstal werden die Quelle der Ewigkeit aufbrechen und es wird Herrlichkeit sein. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man plötzlich ab Vers 3, da passiert etwas. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jetzt ebne ich Gott den Weg, indem ich den Weg der Nachfolge im Sinne vom Aussatz Reinigenden beschreibe. Ich gehe hin und gehe den Weg des zu Reinigenden. Ich lasse mich reinigen durch Jesu Blut. Ich lasse mein Herz erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es ist alles beherrscht vom Herrn. Ich bin ein wahres Glied am Leibe Jesu. Und jetzt sagt die Bibel, wenn man den Weg bereitet, dann passiert etwas. Und zwar, er sagt, jedes Tal soll erhöht werden. Weißt du, was das bedeutet? Dann verschwindet die Depression aus deinem Leben. Dann wird das Loch, das Tal, wo du immer reinfällst, verschwindet. Das Zweite, ich möchte jetzt aber ausdrücklich sagen, es gibt auch Dinge, die für Krankheit, für eine körperliche Krankheit bedingt sind, durch Stoffwechsel. Das, was ich jetzt hier meine, ist der normale, gesunde Mensch, der hier seinen Weg geht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Stoffmangel hast, man muss dir einen Stoff zuführen, dann ist das was anderes. Da müsste dann Gott heilen. Das ist was ganz anderes. Aber hier ausdrücklich, jedes Tal soll erhöht werden. Das heißt, Gott will nicht, dass ein Gläubiger depressiv ist. Gott will nicht, dass ein Gläubiger Löcher hat, wo er sich versteckt. Er will keine Heimlichkeiten. Er will einen ebenen Weg. Er will die Löcher auffüllen. Das Nächste. Was uneben ist, soll gerade werden. Das heißt, meine krummen Wege im Geschäftsleben werden plötzlich gerade. Ich weiß noch, wo ich meinem Chef das erste Mal sagen musste, als er zu mir sagte, ich bin nicht da, und du sagst dann, du bist ja nicht ähnlich wie Sekretärin in dem Moment, ich habe dann einfach ihm klipp und klar gesagt, ich sag nicht, dass er nicht da ist, wenn er da ist, ich lüge nicht. Und da hat mir der Herr geholfen, wie man das macht. Er hat dann gewusst, was ich mache, und dann hat er immer geschrien, ich bin nicht da, der ist schon schnell zur Tür raus, und dann habe ich immer gesagt, gerade ging er. War absolut nicht gelogen, ich habe gesagt, gerade ist er raus. Das heißt, man kann dann seine Wege plötzlich gerade machen. Ich habe es ja schon mal erzählt, weil ich im Finanzamt war. Und ich sage es einfach einmal, ein Gläubiger zahlt Steuern. Ein Gläubiger ist ein ordentlicher Bürger, wo mich der Steuerbeamte zur Steuerhinterziehung animieren wollte. Das war mein größtes Schockerlebnis, das ich bisher hatte. Als ich dann erklärt habe, es ging um 500 D-Mark damals, die ich reinschreiben sollte. Ich habe gesagt, ich habe bloß 100 Ausgaben gehabt und dann schreibe ich keine 600 rein. Aber Sie können 600 reinschreiben, es stört doch niemand. Ich sage, doch, mich stört's, mein Herrn stört's. Ich habe dann, das Herr habe ich nicht gesagt, sondern ich habe dann Jesus unser Schicksal zufällig dabei gehabt. Und du hast dann gemerkt, die Augen sind dann größer geworden. Das heißt aber, hier sagt der Herr, durch das vollkommene Opfer werden die Wege plötzlich gerade. Und was hügelig ist, wird zur Ebene werden. Das heißt, dieses dauernde Hochmütige, das das Menschengeschlecht in sich hat, dieses dauernde sich zur Schau stellen, das dauernde etwas sein wollen, es geht weg. Du kannst zufrieden sein, was der Herr mit dir macht. Erhöht er dich, ist dir's recht. Erniedrigt er dich, ist auch recht. Und wenn du einfach mal eine Zeit ruhst, dann ist auch recht. Das heißt, plötzlich wird das Herz des Menschen geebnet, geglättet, wie eine Autobahn. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt das, wo mir das Herz höher schlägt. Jetzt kommt die Verheißung. Vers 5. Wenn das der Fall ist, dann sagt die Schrift, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Dann offenbart sich plötzlich die Herrlichkeit in meinem und deinem Leben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit ihrer Gemeinde. Und dann plötzlich wird das Fleisch, und die Bibel nennt Ungläubige Fleisch, dann plötzlich sieht das Fleisch, die Ungläubiger sehen es. Und plötzlich kommen sie her und du brauchst keinen Kompromiss zu machen in der Verkündigung. Du brauchst keinen Kompromiss zu machen mit irgendetwas, um Menschen zu erreichen. Wenn du die wahre Botschaft Jesu bringst, dann werden die Menschen kommen. Dann wird die Herrlichkeit da sein und dann wird letztendlich das Fleisch angezogen. Wie die Motte vom Licht, dann zählt sie hier das Licht. Sie sehnen sich danach, dasselbe zu erfahren. Und dann kann wiederum der ganze Kreislauf von vorne beginnen. Dann wiederum können wir Menschen hinführen zum Priester. Dann führen wir ihn zum Eingang der Stiftshütte. Wir führen ihn zu dem Priester, der vors Lager ging, der dort furchtbar gelitten und geblutet hat für uns elende Sünder. Wir führen ihn dann letztendlich zu dem, der zwei Naturen hat. Man sähe die zwei Vögel. Dann plötzlich vom Tod Jesu Christi, das Lebendige, das Blut, das im himmlischen Heiligtum ist, wird auf denjenigen besprengt. Er wird praktisch rasiert, dass er keine eigene Ehre mehr hat. Und er wird dann gereinigt. Und dann passiert ein Prozess der Wiedergeburt. Das Öl kommt in sein Herz hinein. Und dann kann er plötzlich leben. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Dauerndes Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und dann werden die Menschen sehen. Und dann kommt euer Herz zur Ruhe. Wenn man das so sieht, es geht mir auch so, da könnte ich hinstehen, könnte die Augen verdrehen und sagen, wunderbar. Aber ich möchte etwas betonen. Es ist keine Theorie. Es gibt diesen Weg dem Lamme nach. Es gibt diesen Weg, ich sag's einmal, des Sieges. Es gibt diesen Weg des Erfülltseins im Heiligen Geist. Es gibt diesen Weg des, ich sag mal, der Vollwirkung des Blutes Jesu Christi. Und so wie es der Herr am Schluss vor der Offenbarung sagt, ich hatte diese Situation in meinem Leben hautnah und ich musste Entscheidung fällen. Was willst du sein, Karl Hermann? Willst du diesen Weg gehen, diesen Weg dem Lamme nach, der mit bestimmten Einschränkungen und bestimmten Verleugnungen in dieser Welt zu tun hat und wo ich bestimmte Dinge einfach weggeben muss? Oder willst du diesen Weg nicht gehen? Das ist Entscheidung. So wie der Herr sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Wisst ihr, und damit ist es nicht mehr mein Problem, sondern damit ist es euer Problem. Ich habe eine Entscheidung gefällt vor Gott in Christus und es muss sie jeder fällen vor Gott in Christus, welchen Weg er gehen möchte. Ich werde heute noch aufgeregt, wenn ich in 3. Mose 14, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich hier den Text komme. Ich werde aufgeregt, wenn ich diese Herrlichkeit des Wortes Gottes sehe, diese Tiefe, wo ich dann sehe, was für eine vollkommene, perfekte Erlösung da ist. Wie ein Erlöser da ist im Himmel, der nur darauf wartet, dass die Gläubigen endlich seine vollkommene Erlösung annehmen und ausleben und er zum Ziele kommt. Möge das auch bei uns heute Morgen geschehen. Ich möchte beten zum Schluss, wenn wir uns erheben. Herr Jesus, möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du bereit warst, Menschen Natur anzuziehen. Und du hast deine göttliche Natur nie abgelegt. Und dass du bereit warst zu sterben über einem irdenen Gefäß. Dass du bereit warst, dein Leben auszuhauchen am Kreuz von Golgatha. Dass du bereit warst, dieses große Sünd, dieses Schuldopfer, das Vergießen deines Blutes wirklich zu vollziehen. Auch, dass du auferstanden bist, der göttliche Natur und in den Himmel zurück bist, ins himmlische Heiligtum, dein Blut auf den Altar gelegt hast und diese völlige Erlösung erfunden hast. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der ein Aussätziger ist, weil er Fleisch ist, weil er Sünder ist, dann erbarme dich über diese Seele und rette sie. Erbarme dich aber auch über uns Gläubige und hilf, dass wir bereit sind, uns von dir, dem großen Hohepriester, Blut auf das Ohrläpplein tun zu lassen, Blut auf den Finger, Blut auf den Fuß, unser ganzes Sein von dir reinigen zu lassen, auf das du das Öl darauf tun kannst. Wir warten drauf, wir können das selber nicht herbeiführen, sondern du bist der Handelnde. Ich möchte einfach bitte, erbarme dich uns, auf dass du verherrlicht wirst, dass geebnete Wege sind in unseren Herzen, dass die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit, von dem die Bibel sagt, dass du selber die Herrlichkeit, das Angesicht Gottes bist, dass es sichtbar wird. Man möchte dich ehren und bete und bitte, dass du dich erbarmst. Amen.